Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Maria Elisabeth Thun und Hohenstein Gräfin Fugger von Kirchberg und zu Weißenhorn. Zumindest einmal soll der Name meines heutigen Gastes vollständig genannt werden. Nach und nach werde ich ihn wohl verkürzen. Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger ist Nachfahrin des wohl bekanntesten Kaufmannes der deutschen Geschichte, von Jakob Fugger. Vor rund 500 Jahren war er der erfolgreichste Unternehmer Europas. Aber Fugger hatte auch ein Herz für die Armen. Noch heute existiert in Augsburg die von ihm gegründete Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Wir wiederholen das Gespräch, das ich vor 3 Jahren mit Gräfin Thun Fugger geführt habe. Und damals habe ich sie zuerst gefragt, ob die Anrede Gräfin Thun Fugger so okay ist oder ob sie sich mit einer anderen wohler fühlt.
Ich fühle mich immer wohl. Normalerweise spricht man mich mit Gräfin Thun Fugger an.
Und wie gehen Sie selbst mit dem Namen um, wenn Sie jetzt ein Taxi rufen? Sagen Sie denn nur Fugger?
Da sage ich einfach nur Thun.
Nur Thun?
Ja.
Naja. Und zu was für Gelegenheiten wird der vollständige Name aufgefallen?
Bei offiziellen Auftritten.
Zum Beispiel?
Ja, gerade eben, wenn ich für die Stiftungen tätig bin, wenn ich in einer offiziellen Funktion, zum Beispiel auch bei mir zu Hause, auftrete, dann wird schon der ganze Name normalerweise genommen.
Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger. Sie ist Vorsitzende des fürstlich-gräflich-fuggerschen Familiensenjorats der Fugger-Stiftungen. So heißt das offiziell, aber vielleicht kann man das auch mit anderen Worten einfacher beschreiben. Gräfin Thun Fugger, was ist Ihr Beruf?
Beruf kann man das nicht nennen, weil wir ehrenamtlich tätig sind. Aber man kann sagen, das Seniorat funktioniert wie ein Aufsichtsrat über die Fuggerischen Stiftungen. Das heißt also, wir treffen die Entscheidungen für alle Belange, die die Fuggerei und die Fuggerischen Stiftungen betreffen.
Eine von insgesamt 9 Stiftungen, für die Sie Verantwortung tragen, ist die Augsburger Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, vor 500 Jahren von Jakob Fugger gegründet und eben noch heute Heimat für ca. 150 Menschen. Was hat von dem damaligen Gründungsgedanken heute noch Bestand?
Eigentlich alles. Wir versuchen auch den Stifterwillen sehr genau heute noch zu erfüllen. Und der Gedanke ist eigentlich der, armen katholischen Bürgern aus Augsburg ein Dach über dem Kopf zu bieten und Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.
Die sieht wie aus?
Die sieht eben so aus, dass die Menschen sich nicht Sorgen machen müssen, wo sie wohnen, sondern dass sie eben einen relativ sehr günstigen Wohnraum bekommen. Und wir versuchen auch durch Sozialarbeiterinnen den Menschen in ihrem Leben, in ihrem Lebensbereich Hilfe zu bieten.
Schon der Urgroßvater von Mozart hat in der Fuggerei gelebt für 1 Gulden Jahresmiete und die beträgt ihm heute tatsächlich auch noch symbolische 88 Cent. Was erwarten Sie denn als Gegenleistung von den Bewohnern?
Also man muss dazu sagen, die Miete besteht auch aus einem Gebet beziehungsweise aus 3 Gebeten für den Stifter und seine Familie. Und das war dem Stifter sehr wichtig für sein Seelenheil, nämlich ein Vater unser, ein Ave Maria und ein Ehre sei dem Vater. Und der Stifter hat darauf Wert gelegt, weil er gehofft hat, damit wird für sein Seelenheil gebetet.
Das kann man ja nicht kontrollieren, ob die Leute das machen.
Nein, aber jeder hat ein Gewissen und das muss derjenige, der dort wohnt, mit seinem Gewissen abmachen, ob er, wenn er nicht betet, ob das für ihn so in Ordnung geht oder nicht.
Die Fuggerei hat den Charakter eines kleinen Dorfes inmitten der Stadt. Die Bilder und Filme, die ich gesehen habe auf der Homepage der Fugger, die zeigen wirklich eine mustergültige Idylle, wie aus der Zeit gefallen, ganz anders als andere Sozialsiedlungen. Also kein Graffiti, keine Bierflaschen, kein Müll, keine Zeichen von Konflikten. Entspricht das der Realität oder ist das ein hübscher Werbefilm?
Nein, es ist kein hübscher Werbefilm, aber natürlich, wo Menschen zusammenleben, gibt es immer Konflikte. Und ich glaube, ein Paradies auf Erden können wir leider auch nicht schaffen. Aber wir bemühen uns darum und ich denke, dadurch, dass die Bewohner einen gewissen ähnlichen Hintergrund haben, dass dadurch vielleicht Konflikte, wie sie in anderen Gemeinschaften sind, auf ein Minimum reduziert sind. Ich glaube, wir versuchen auch den Menschen Werte zu vermitteln, soweit das möglich ist, und ihnen eben eine geborgene Umgebung zu geben.
Wer sucht die Bewohner aus?
Wir haben zwei Sozialarbeiterinnen, die checken, ob die Voraussetzungen für eine Wohnung in der Fuggerei gegeben sind. Und dann kommen Nachfragen bei dem zuständigen Pfarreramt. Und im Endeffekt die letzte Entscheidung trifft dann die Familie. Und zwar ist es so, dass das Besetzungsrecht wechselt zwischen den drei noch lebenden Linien der Familie Fugger.
Mhm. Wie unterscheiden sich denn die heutigen Bedürftigen von den Armen von damals?
Ja, das ist sehr interessant. Man kann nicht sagen, dass das immer dieselben sind, sondern es hat sich über die Jahrhunderte und auch über die letzten Jahre sehr stark geändert. Zu Zeiten Jakob Fuggers waren das teilweise auch kleine Handwerker, die dort auch noch ihr Handwerk in der Fuggerei weiterführen konnten. Also man muss sich das vorstellen, vielleicht Schustereien, kleine Schuster, kleine Schneider. Und nach dem Krieg, also an die Zeit, an die ich mich noch dunkel erinnern kann, da waren sehr viele Kriegerwitwen dort. Und heutzutage kann man sagen, bildet das fast einen Querschnitt der Bevölkerung. Wir haben jetzt auch vermehrt Alleinerziehende, die in der Fuggerei wohnen.
Gegen Eintritt können Besucher sich die Fuggerei auch angucken. Es gibt da touristische Führungen, ein Museum, auch einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Leben die Menschen also in so einer Art Museumsdorf?
Nein, im Gegenteil. Das war unsere große Sorge, wie wir Eintritt eingeführt haben, aus finanziellen Gründen auch, war eben unsere große Sorge, dass sich die Menschen so auf gut Deutsch gesagt wie in einem Zoo vorkommen, wo man sie dann betrachtet. Und das Gegenteil ist der Fall. Die genießen das teilweise und laden sogar teilweise die Besucher ein, zu ihnen in die Wohnung zu kommen, weil sie eben dadurch auch eine Ansprache haben. Und sie finden das wirklich interessant, sich auch mit den verschiedenen Nationalitäten, soweit es geht, zu unterhalten.
Ich habe gelesen, dass Sie allein für den Unterhalt der Fuggerei pro Jahr um die 500.000 Euro brauchen. Wie erwirtschaften Sie das Geld? Die Eintritte haben Sie eben genannt, aber das ist ja wahrscheinlich nur ein Kleinstteil.
Ja, es ist ein großer Vorteil gewesen, dass die zweite Generation nach dem Stifter die Stiftung umgewandelt hat in eine Liegenschaftsstiftung, möchte ich jetzt mal sagen. Und zwar, indem sie Forst erworben hat, Wald. Und das ist heute die Hauptlebensgrundlage für die Stiftungen, die Ergebnisse aus der Forstwirtschaft.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Augsburg heftig bombardiert. Im Februar 1944 wurde auch die Fuggerei dabei zu 70% zerstört. Und Ihr Vater hat sich damals dazu entschlossen, die Siedlung umgehend wieder aufzubauen. Hat das Ihren Auftrag, sich dem Erbe verpflichtet zu fühlen, nochmal verstärkt?
Also erstens muss ich dazu sagen, es war nicht nur mein Vater, sondern es war die Generation, also die Chefs der anderen beiden Linien, die gemeinsam diesen Entschluss gefasst haben. Also nicht nur mein Vater. Und ja, es ist ein Erbe, mit dem wir aufgewachsen sind und das uns praktisch, ich denke, bei allen, die jetzt im Seniorat sitzen, wir sind geprägt worden von dem Anspruch, wenn man Fugger heißt, dann kümmert man sich um die Fuggerei.
Haben Sie selbst einen Lieblingsplatz in der Fuggerei?
Ja, mein Lieblingsplatz ist der Brunnen inmitten der Fuggerei, weil man einmal so wunderschön die Gassen hinunterschauen kann über die ganze Fuggerei, aber auch, weil man Richtung Kirche auf die Sonnenuhr schauen kann, wo drauf steht, nütze die Zeit. Und ich finde, das ist ein äußerst sinnvoller Spruch, auch in der heutigen Zeit.
Seit 650 Jahren sind die Fugger in Augsburg ansässig. Ihr schillerndster Vertreter war sicherlich Jakob Fugger, sein Beiname der Reiche. Wir sind im Gespräch mit einer seiner Nachfahrerinnen, Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger, heute verantwortlich für die Fugger Stiftungen, die sich auch dafür engagieren, die Familiengeschichte historisch aufzuarbeiten, die vielen Mythen von dem tatsächlich Verbürgten zu trennen. Jakob Fugger wird sagenhafter Reichtum nachgesagt und großer politischer Einfluss. Mit welcher Idee, Gräfin Thun Fugger, hat er Karriere gemacht?
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, er hat mit einer Idee Karriere gemacht, sondern ich glaube, sein großer Verdienst und auch sein Erfolg liegt darin begründet, dass er einen hervorragenden Überblick über die Möglichkeiten seiner Zeit hatte. Er war ein Netzwerker, ist in Verbindung gestanden mit den damaligen wichtigen Herrscherhäusern. Seine Geschäftsidee war nicht nur auf einem Geschäftszweig, nämlich dem Textil-Barchenhandel, begründet, sondern er hat den Geschäftszweig erweitert. Er war ja fast wie eine Bank, die Geld transferiert hat. Und er hat als Gegenleistung für die Darlehen, die er gegeben hat, einen echten Gegenwert gehabt, nämlich teilweise Schürfrechte und die Rechte, Kupfer, Silber, Quecksilber abzubauen.
Also er hat Kredite an die Fürsten vergeben und die haben ihm dann so eine monopolartige Nutzung der Reichtümer gewährleistet.
Ja, Kupfer, hauptsächlich Montanindustrie. Ich glaube, so muss man es sehen. Und er hat eben auch dann die Möglichkeiten erkannt, die sich daraus ergeben.
Man nennt ihn auch den Kaisermacher. Wie hat er das eingefädelt, dass Karl der V. Kaiser wurde?
Er hatte schon Beziehungen vorher zu den Herrscherhäusern und die Herrscherhäuser sind immer wieder auf ihn zugekommen, um Darlehen nachzufragen. Und so hatte er praktisch schon einen Fuß in der Türe und war dann in der Lage, eben das entsprechende Darlehen zu geben, sodass die Kaiserwahl dadurch ermöglicht worden ist.
Bestechung.
Ich glaube nicht, dass man das Bestechung nennen kann, denn auch in der heutigen Zeit ist es ja so, wenn man nur nach Amerika schaut, wer die beste gefüllte Kriegskasse, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Kriegskasse hat, kann die beste Reklame für sich machen. Und damals haben die Fürstenhäuser einfach eine Gegenleistung erwartet dafür, dass sie dem zukünftigen Kaiser ihre Stimme geben.
Er war also einerseits Geschäftsmann, handelte mit Edelmetallen, mit Holz, mit Immobilien und zugleich war er so eine Art Bankier für die Päpste, die Kaiser, die Könige. Heute würde man sagen ein Tycoon, ein Globalisierer. Hatte Jakob Fugger auch diese Gier heutiger Banker, diesen Antrieb, immer mehr zu wollen?
Ich glaube sicher, dass er den Ehrgeiz hatte, sein Geschäft zu verbessern. Ich glaube, die Gier in der heutigen Zeit ist ja darauf begründet, dass man etwas will und eigentlich keinen Gegenwert dafür hat. Und ich denke, Jakob Fugger hatte wirkliche Gegenwerte zu bieten. Und dass er eben nicht nur der gierige Tycoon war, zeigt meiner Ansicht nach auch, dass er die Fuggerei gegründet hat, gestiftet hat und da doch sehr viel Empathie eingebracht hat. Das sieht man an den ganzen Einrichtungen in der Fuggerei, was der Gedanke dahinter war und wie die Ausführung war.
Es gibt unendlich viele Mythen, die seine Person umranken, dass er eigentlich Mönch werden wollte, dass er eine uneheliche Tochter hatte, dass er die Tulpe von Konstantinopel nach Holland gebracht haben soll und vieles, vieles mehr. Wie gehen Sie damit um, mit der Mythenbildung?
Also grundsätzlich denke ich, man kann keinen Menschen aus dieser Zeit wirklich beurteilen, wie er war. Es gibt keine Biografien in der damaligen Zeit. Die Leute haben nicht ein Buch geschrieben über sich selber. Man hat sich selber, glaube ich, auch nicht so wichtig genommen, wie sich heutige Menschen wichtig nehmen. Und insofern, glaube ich, sollte man einfach die Geschichte, das, was bewiesen ist und das, was auch immer mehr erforscht wird, für sich sprechen lassen.
Beschäftigen Sie selbst Historiker, also die Familienzüge, Historiker, um die Familiengeschichte aufzuarbeiten?
Ja, wir haben ein Familienarchiv, was von einem Archivar betreut wird und was auch geleitet wird von Professor Schiersner und wird entsprechend bearbeitet von Studenten, von angehenden Doktoranden. Es ist ein äußerst aktives Archiv, was wir haben.
Es gibt Bilder von Jakob Fugger. Albrecht Dürer zum Beispiel hat ihn porträtiert. Da sieht er sehr, sehr ernst aus. Ist das auch ein Bild, was Sie von ihm haben?
Ich glaube, wenn man so ein Geschäft führt, gehört ein gewisser Ernst dazu. Er galt als sehr fleißig, rechtschaffen. Und insofern war er sicherlich nicht jetzt ein bukulischer Mensch. Es ist sehr, sehr schwer, aus heutiger Sicht eine historische Persönlichkeit der damaligen Zeit zu beurteilen. Ich wünschte, ich hätte ihn kennengelernt. Es wäre sicherlich sehr, sehr interessant gewesen, zu hören, wie er wirklich ist.
Sie haben schon eben gesagt, er hatte im Unterschied zu heutigen Bankern die Gegenwerte. Was könnten also heutige Unternehmer, Unternehmerinnen von Jakob Fugger lernen?
Ich glaube, das Wichtigste, was man von Jakob Fugger lernen kann, ist, nicht alles für die eigene Person zu wollen, sondern Jakob Fugger hat ja auch das Vermögen in der Gesellschaft gelassen. Das ist ja ein Grund gewesen, weshalb die Familie auch heute noch existent ist und auch heute noch eine gewisse Bedeutung hat und auch die Fuggerschen Stiftungen überlebt haben. Dass man eben nicht nur alles für sich selber haben will, sondern dass man eine gewisse moralische Verantwortung hat, auch wenn man sehr wohlhabend ist.
Kein Mensch ist fehlerfrei und ein Heiliger war Jakob Fugger wahrscheinlich auch nicht. In welchen Punkten würden Sie ihn kritisieren?
Keine Ahnung. Ich weiß das wirklich nicht, weil ich finde es so erstaunlich, dass ein Mensch dieser Zeit so einen globalen Überblick hat über die damalige Zeit und über die Möglichkeiten. Insofern, glaube ich, steht es mir auch nicht zu, ihn zu kritisieren.
Gräfin Thun Fugger, Sie selbst sind Jahrgang 1948 in Augsburg geboren. Waren Sie eigentlich ein Einzelkind?
Jein, ich hatte noch einen jüngeren Bruder, der aber leider ein paar Monate nach seiner Geburt gestorben ist, was ein sehr schlimmer Schlag, besonders für meinen Vater wohl gewesen sein muss.
Und deshalb waren Sie dann die einzige Tochter, die diese Familienlinie weitergeführt hat. Welche Rolle spielten Ihre Eltern in der Fugger-Dynastie?
Nun, mein Vater, wie Sie das schon gesagt haben, hat zu der Kriegsgeneration gehört, die dann eben im Luftschutzbunker noch im Jahr 1944 den Entschluss gefasst hat, wieder die Fuggerei aufzubauen. Und mein Vater, muss ich sagen, hat bei mir persönlich insofern eine sehr große Rolle gespielt, weil er mich ermutigt hat und gesagt hat, Frauen können Geschäfte genauso gut führen wie ein Mann. Er hat mir auch Beispiele aus der eigenen Fuggergeschichte genannt, wo Frauen sehr erfolgreich waren. Und insofern hat er trotz des Schlages, dass er seinen Sohn verloren hat, hat er nicht gesagt, es ist ein großer Schicksalsschlag, jetzt habe ich nur noch eine Tochter, sondern hat im Gegenteil mich immer ermutigt und immer unterstützt und gesagt, du kannst es genauso gut wie jeder Mann.
Das ist toll. War das eine behütete Kindheit und Jugend im Schloss?
Man würde vielleicht das heute so sehen. Ich persönlich habe es so ein bisschen wie einen goldenen Käfig empfunden, weil meine Eltern natürlich bestimmte Vorstellungen hatten. Meine Eltern waren damals relativ alt, meine Mutter für die heutige Zeit nicht. Aber damals, meine Mutter war schon 42, als ich auf die Welt gekommen bin. Noch dazu, nachdem sie das Drama hatten, dass mein Bruder gestorben war, haben sie sehr auf mich aufgepasst und ich durfte also nicht wie die anderen Kinder am Spielplatz spielen, sondern da hat es immer geheißen, pass auf, dass du nicht runterfällst, könnte dir ja was passieren. Also es war schon ein bisschen ein goldener Käfig.
Was war denn Ihre wildeste Zeit?
Ich glaube, die habe ich erst nach der Schule gehabt. Da wollen wir nicht so genau drüber reden.
Ein bisschen vielleicht.
Ich hatte ein wunderbares halbes Jahr nach dem Abitur, was ich in einer Klosterschule gemacht habe, hatte ich ein halbes Jahr in Paris. Das haben mir meine Eltern sozusagen als Belohnung für das passable Abitur geschenkt. Und mein Vater, der damals schon geahnt hat wohl, dass er nicht sehr alt werden wird, hat gesagt, genieß die Zeit, hab eine schöne Zeit und ich wünschte, sie wäre länger. Und ich denke, das war so eine wunderbare Zeit, das Kontrastprogramm zur Klosterschule.
Wann haben Sie denn geahnt, dass da mit den Fugger-Stiftungen, mit diesem Familienerbe richtig viel Verantwortung auf Sie zukommt?
Also das habe ich schon sehr früh gemerkt, wenn mein Vater jeweils von den Sitzungen nach Hause gefahren ist und sehr erschöpft und müde war oder auch so ein bisschen gegrummelt hat, dann habe ich schon geahnt, dass das ein Erbe ist, was auch mit Arbeit und mit Verantwortung zu tun hat.
Er hat Sie also gezielt als seine Nachfolgerin aufgebaut, kann man sagen. Er hat Sie, Sie haben es beschrieben, auch früh mitgenommen ins Büro. Sie haben Geschäftsleitungspraktika gemacht, unter anderem auch bei der Deutschen Bank, angefangen Jura zu studieren und Sie waren gerade mal im zweiten Semester, Anfang 2021, als Ihr Vater gestorben ist und plötzlich bedeutete das für Sie, Sie müssen da rein.
Ja, das war so. Ich war 20, als mein Vater gestorben ist. Und das war natürlich schon eine Umstellung vom lustigen Studentenleben in München, nach Hause zu gehen, erstmal den Laden halbwegs in Ordnung zu bringen. Ich hatte damals einen Generalbevollmächtigten, mit dem man nicht so unbedingt zu Rande gekommen ist. Ich muss dankbar sagen, ich habe zu der Zeit auch meinen Mann kennengelernt und er hat mich da sehr stark unterstützt. Und ich weiß nicht, was ich in der schwierigen Zeit ohne meinen späteren Mann getan hätte. Es war auch eine gute Zeit.
Sie wurden dann Mitglied des sogenannten Fürstlich- und Gräflich-Fuggerschen Familienseniorats. Was genau, vereinfacht gesagt, ist das, dieses Seniorat?
Das Seniorat ist eigentlich nichts anderes wie ein Aufsichtsrat, der die, sage ich mal, die Grundlinien der Politik, also die Grundsatzentscheidungen trifft und das Management, in dem Fall der sogenannte Administrator, um den schönen altmodischen Ausdruck zu verwenden, führt dann diese Entscheidungen aus.
Ein Kreis älterer Herren?
So war das ursprünglich. Als ich angefangen habe, waren meine beiden Onkeln, die beiden anderen Senioren. Und ich muss auch da dankbar sagen, sie waren sehr nachsichtige, liebe ältere Herren. Man war ja verwandtschaftlich auch verbunden und hat sich familiär verbunden gefühlt. Und sie haben mir also meinen Anfang sehr erleichtert. Inzwischen hat sich das Seniorat geändert. Es sind jetzt zwei junge Mitglieder und ich bin noch so der alte Überhälter. Meine Tochter ist inzwischen, hört zu, ist im Seniorat mit, zwar ohne Stimme, aber sie kann trotzdem natürlich ihre Meinung sagen. Und insofern hat sich das Seniorat von zwei älteren Herren zur älteren Dame umgewandelt, zumindest was meine Person betrifft.
Was mussten Sie denn lernen, um eine taffe Geschäftsfrau zu werden?
Ich glaube, irgendwie das Geschäftliche lag mir schon immer im Blut. Ich habe mit meinem Vater sehr viel diskutiert und es macht mir auch Spaß, geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Nur ist es natürlich bei den Stiftungen ganz etwas anderes, weil man ja nicht Entscheidungen über sein eigenes Vermögen trifft, sondern über ein Vermögen, was einem nicht gehört, was man für andere Menschen verwaltet. So zumindest sehe ich meine Aufgabe. Und ich glaube, da muss man nochmal mit ganz anderem Blick auf diese Entscheidungen runterschauen.
Wie hat der Fugger-Clan, wenn ich das so sagen darf, es über 500 Jahre geschafft oder noch länger, 650 Jahre, nicht pleite zu gehen?
Auch da muss man sagen, war das große Glück, dass die früheren Generationen irgendwann einmal den Geschäftsbetrieb eingestellt haben und sich auf ihre Besitze, die sie im Laufe der Zeit erworben hatten, zurückgezogen haben. Und dann das taten, was sie am besten konnten, nämlich Land- und Forstwirtschaft zu betreiben. Sicherlich gibt es noch andere Geschäftszweige, die die Familie kurzfristig oder die einzelnen Linien kurzfristig betrieben haben. Aber man hat nicht versucht, an diesem unglaublich großen Geschäft, was ursprünglich von Jakob Fugger mit aufgebaut worden ist, festzuhalten. Und nicht jede Generation bringt so ein Genie hervor, wie es Jakob Fugger war. Deswegen denke ich, war das ein Segen für uns, dass wir uns auf unsere Besitzungen zurückgezogen haben.
Gab es Momente in diesen Jahrzehnten der Verantwortung, in denen Sie Angst hatten, dass vielleicht das doch irgendwie den Bach runtergehen könnte?
Ich habe eigentlich im Anfang, wie ich den Betrieb übernommen habe, hatte ich immer Angst, ob ich gut genug Wirtschafterin bin, dass ich meine Gehälter weiter bezahlen kann. Weil ich mir sehr bewusst war, dass alle unsere Angestellten und Arbeiter davon abhängig sind, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe. Und das war eigentlich meine Hauptangst, wenn man so will. Mit der Zeit wird man dann schon etwas gelassener.
Sind Sie stolz, eine Fugger zu sein?
Stolz. Ich schäme mich nicht dafür.
Ob und wie Adel verpflichtet. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur schon zu Beginn dieser Stunde kurz mit Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger gesprochen. Ich würde gerne noch etwas genauer jetzt über die Lust und Last so eines Familienerbes reden. Hatten Sie denn überhaupt eine andere Wahl, als die Verantwortung für die Fugger Stiftung zu übernehmen? Also hätte man Sie gelassen, wenn Sie gesagt hätten, ich will jetzt doch in Paris Jura weiter studieren?
Vielleicht wären die anderen froh gewesen. Da müsste man die anderen fragen. Die wären vielleicht sehr froh gewesen, wenn sie mich nicht gehabt hätten. Ich habe keine Ahnung. Ich persönlich habe mich immer verpflichtet gefühlt. Ich habe viele Vorteile in meinem Leben gehabt. Ich glaube, ich wäre meiner Verantwortung nicht gerecht geworden, wenn ich dieses Erbe und damit diese Verpflichtung nicht übernommen hätte.
Wir haben schon darüber gesprochen, wie Sie in diesen Familienbetrieb, kann man ja beinahe sagen, hineingewachsen sind, dass Sie das Erbe verpflichtet. Aber wie stehen Sie zu dem Ausspruch Adel verpflichtet?
Ich glaube, das geht heutzutage darüber hinaus. Adel hat ja bedeutet, dass weil man etwas Besonderes war, weil man eine besondere Position hatte, dass man deswegen auch eine besondere Verpflichtung hatte. Und ich glaube, das betrifft heute und das sehen auch viele Menschen, denke ich, so. Wenn es einem gut geht, ich denke hier an die großen Stifter Bill Gates, Mark Zuckerberg, alles Menschen, die sehr viel Fortüne gehabt haben, die sehr geschickt, gut gewirtschaftet haben, die große Erfindungen gemacht haben und die sich alle verpflichtet fühlen, der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben. Und deswegen glaube ich, Adel ist in der heutigen Zeit viel weiter zu fassen. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, jedem, dem es gut geht, der sollte sich verpflichtet fühlen, wo er kann, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
Drei Zweige gibt es also noch, der Fugger Nachfahren. Aus jedem sitzt jemand im Seniorat. Und diese drei Zweige leben jeweils auf einem eigenen Schloss. Sie selbst mit ihrem Mann Graf von Thun auf Schloss Oberkirchberg in der Nähe von Ulm. Das ist das älteste der Fuggerschlösser. Von außen kann man sich dieses riesige Anwesen mit unendlich vielen Zimmern ansehen. Geben Sie uns einen kleinen Einblick, wie Sie das Schloss bewohnen, wie Sie das nutzen.
Ja, also wir benutzen nicht mehr das ganze Schloss, wir benutzen einen Teil und so schön das von außen ausschaut, so muss ich Ihnen sagen, wenn man drin wohnt, dann sieht man natürlich auch eher die Nachteile, die eiskalten Gänge, die großen Heizkosten. Wir haben jetzt umgestellt, wir heizen mit Hackschnitzeln aus dem eigenen Wald. Das Haus steht auf einem Berg, der hin und wieder nach allen Seiten bröckelt und den man dann abfangen muss für sehr viel Geld. Dadurch, dass das Haus so groß ist, fängt der Maler am einen Ende an, die Fenster zu streichen. Wenn er am anderen Ende angekommen ist, fängt er gerade wieder von vorne an. So ein Haus ist leider Gottes mehr Last, als man es von außen erkennen kann.
Sind davon auch Teile untervermietet oder verpachtet?
Nein, wir haben keinen Teil verpachtet. Wir sind froh, jetzt mit der wachsenden Familie, dass wir genügend Räume haben und genügend Freiraum, sodass auch unsere Töchter mit unseren Enkeln und Männern kommen können und dort praktisch ein Familienzuhause haben.
Die leben da aber nicht.
Die leben da nicht, nein, aber sie kommen zu allen größeren Festtagen oder in den Ferien, wann es sich halt so ergibt. Und da hat jeder seine eigenen Räumlichkeiten und seinen Privatraum. Und ich denke, das ist eine wunderbare Sache, trotz aller Lasten.
Reich zu sein ist heute nicht zwangsläufig ein gutes Image. Erleben Sie auch sowas wie Ablehnung, wie Neid, vielleicht auch Anfeindung?
Ja, natürlich. Das ist unvermeidlich damit verbunden. Ich denke, das geht jedem so. Auf der anderen Seite, damit muss man leben. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was man mit dem Reichtum macht. Können andere davon auch profitieren? Haben auch andere etwas davon? Oder benutzt man das eben nur zum eigenen Wohlbefinden, um sich selber glücklich zu machen?
Was sind denn das für Situationen, wo Sie Widerstand spüren?
Gerade eben, wenn es heißt, ja, die wohnt da oben im Schloss, das muss ja toll sein und die haben sicher wahnsinnig viele Bedienstete. Und dann glaubt zu einem jemand kaum, dass man auch in den Supermarkt zum Einkaufen gehen muss und dass das Essen nicht wie gebratene Tauben einem in den Mund fliegt. Oder weil die Leute eben auch vollkommen falsche Vorstellungen vom Lebensstil haben und sich nicht vorstellen kann, dass man eben wie jeder normale Mensch auch arbeiten muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Wir haben eingangs über die Fuggerei gesprochen, diese legendäre Sozialsiedlung in Augsburg. Es gibt aber eben noch 8 weitere Fuggerstiftungen mit an die 130 Beschäftigten, für die Sie auch zuständig sind. Wie sind denn diese anderen Stiftungen ausgerichtet? Worum kümmern die sich?
Also Jakob Fugger hat noch zwei weitere Stiftungen ins Leben gerufen. Das eine ist die St. Anna Stiftung, seine Grablege. Das andere ist St. Moritz Prädikatur. Das war eine Predigerstelle in St. Moritz. Dann sind noch von früheren Angestellten der Fuggerischen Stiftungen Zustiftungen erfolgt. Es gibt eine Holz- und Blatternhaus-Stiftung, die sich um die körperlichen, also um die Gesundheit der Menschen gekümmert haben. Es gibt die Johannes-Milius-Stiftung, wo auch ein Angestellter der Fuggerischen Stiftungen Zustiftungen gemacht hat. Im Prinzip sind die Zustiftungen erfolgt, um das Hauptanliegen der Stiftung mit mehr Kapital auszustatten. Dann gibt es noch eine Stiftung Waltenhausen, die eine Stiftung ist zugunsten von Familienangehörigen und sogenannten damaligen Untertanen, das heißt Mitarbeitern, die aber keine gemeinnützige Stiftung ist.
Sie haben drei Enkel. Wie führen Sie die an die Familiengeschichte heran und hinein?
Ja, also ich versuche sie bisher noch nicht zu sehr zu belasten, habe aber vor, mit meinem Enkel in den großen Ferien mal nach Augsburg zu gehen. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich es nicht so machen werde wie meine Eltern, die immer vorausgesetzt haben, dass ich alles, was die Familiengeschichte betrifft, irgendwie durch den Heiligen Geist bekommen habe und mir eigentlich nie was erklärt haben. Und ich habe mir da eigentlich vorgenommen, ich will ihn sehr vorsichtig heranführen und ihn auch nicht überfordern, so dass er wirklich auch Spaß dran hat und das Ganze eher spielerisch aufnimmt. Und so hoffe ich, dass ich das nicht zu lehrerinnenhaft an meine Enkel hinbringe.
Sie machen nicht den Eindruck, als würden Sie jetzt ein großes Jet-Set-Leben führen. Auch in der Yellow Press tauchen Sie nicht auf. Wie behalten Sie Bodenhaftung? Was hilft dabei?
Also zum einen glaube ich sicher mein Mann, das Leben mit Kindern. Ich glaube, da gehen einem die Flausen relativ schnell aus dem Kopf. Und die Verantwortung ist eine Lebensaufgabe. Ich sehe das als eine Lebensaufgabe und das ist mir auch wirklich wichtig. Und wenn ich jetzt so Jet-Set-Leben führen würde, ich hätte einfach nicht die Zeit dafür, mich meinen anderen Aufgaben noch zu widmen.
Gräfin Thun Fugger, man sieht Sie eher reiten als auf einer Motorjacht. Stellen Sie uns doch bitte noch Ihr Pferd vor.
Ja, ich habe einen 32 Jahre alten Tennessee Walker. Das ist ein Gangpferd, der sein Gnadenbrot im wahrsten Sinne des Wortes frisst, weil er mir 25 Jahre lang treu zur Seite gestanden ist. Und ich habe jetzt auf meine alten Tage mir nochmal eine junge Stute gekauft, auch eine Tennessee Walking Horse Stute. Das ist also mein Allerschönstes, das gebe ich zu. Pferde sind meine Leidenschaft.
Und Sie gehen jagen.
Ja, das darf man ja heute kaum mehr sagen. Aber ja, das gehört für mich zu meinem Zuhause dazu. Unsere Lebensgrundlage ist der Wald und dazu gehört das Wild und dazu gehört meiner Ansicht nach auch die Pflege des Wildes. Das heißt also, der Abschuss von dem Wild, was überzählig ist oder was alt ist oder was krank ist. Und insofern gehe ich nur bei mir zu Hause auf die Jagd, weil das, wie gesagt, für mich mit der Heimat zusammenhängt.
Gräfin Thun Fugger, Nachfahrin des legendären Jakob Fugger, hat uns in dieser Stunde durch die 650-jährige Familiengeschichte geführt und vermittelt, dass man reich sein kann, ohne abzuheben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und das war eine Wiederholung vom Mai 2017.